Seit dem Sommer 1942 arbeiten in Auschwitz und anderen Todeslagern in Polen, von SS-Technikern entworfen und von Häftlingen gebaut, die Gaskammern. Sie sind imstande, die Insassen der Elendszüge binnen weniger Stunden fabrikmäßig zu töten. Haare und Zahngold werden der industriellen Verwertung zugeführt, Kleidung und Wertgegenstände mehren den Reichtum der SS. An diesen Menschen kann sich auch Himmlers Forscherdrang betätigen. Er ordnet an, dass an den hilflosen Todeskandidaten medizinische Versuche vorgenommen werden. Er selbst besitzt nicht die Härte seiner Schlechter in den Exekutionsgruben, Gaskammern oder Laboratorien. Bei der Vorführung einer Exekution in Minsk im August 1941 bricht er in Schreikrämpfe aus. Vielleicht hat er dieses Erlebnis noch vor Augen, als er 2 Jahre später in einer groß angelegten Grundsatzrede vor den SS-Gruppenführern sagt:
Es soll zwischen uns ausgesprochen sein, und trotzdem werden wir nicht in der Öffentlichkeit nie darüber reden. Ich meine die Judenevakuierung, die Ausrottung des jüdischen Volkes. Es gehört zu den Dingen, die man leicht ausspricht. Das jüdische Volk wird ausgerottet. Das sagt Ihnen jede Parteigenosse. Ganz klar steht in unserem Programm drin: Ausschaltung der Juden, Ausrottung machen wir. Ha, Kleinigkeit. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen. Wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Und dies durchgehalten zu haben und dabei, abgesehen von menschlichen Ausnahmeschwächen, anständig geblieben zu sein, hat uns hart gemacht und ist ein niemals genanntes und niemals zu nennendes Ruhmesblatt.
Wie muss es in einem Menschen ausgesehen haben, der sich des Massenmordes an Unschuldigen rühmen kann? Stärker als sein Gewissen ist der Ehrgeiz, die an jeden Nationalsozialisten gestellte Forderung:
In blindem Gehorsam die Befehle des Führers ausführen und seinen Willen vollstrecken,
buchstabengetreu zu erfüllen. Damit will sich später Ernst Kaltenbrunner, Heydrichs Nachfolger als Chef der Sicherheitspolizei und des SD, rechtfertigen.
Ich weiß nur, dass ich meine ganze Kraft meinem Volk in einem Glauben an Adolf Hitler zur Verfügung stellte. Ich konnte als deutscher Soldat nur in den Dienst der Abwehr jener zerstörten Kräfte mich stellen, die Deutschland einst schon nahe an den Abgrund gebracht hatten. Und heute, nach dem Zusammenbruch des Reiches, weiterhin die Welt bedrohen. Wenn ich in meinem Wirken Irrtümer aus falschem Gehorsamsbegriff begangen habe, so liegen sie in einem mich mitreißenden, mächtigeren Schicksal beschlossen.
Und in dem gleichen Sinne leugnet Adolf Eichmann seine Verantwortung.
Meine Schuld ist mein Gehorsam, meine Unterwerfung unter Dienstpflicht und Kriegsdienstverpflichtung, Unterfahreneid und Diensteid. Die Führerschicht, zu der ich nicht gehörte, hat die Befehle gegeben. Sie hat meines Erachtens mit Recht Strafe verdient für die Gräuel, die auf ihren Befehlen an den Opfern begangen wurden. Aber auch die Untergebenen sind jetzt Opfer. Ich bin ein solches Opfer. Meine Lebensnorm, die man mich früh schon lehrte, war das Wollen und Streben zur Verwirklichung ethischer Werte. Von einem bestimmten Augenblick an wurde ich jedoch von Staats wegen daran gehindert, nach dieser Forderung zu leben. Aus der Einheit der Ethik musste ich in eine der Vielheiten der Moral umsteigen.
So töteten die Männer der SS ihr Gewissen, indem sie sich als gehorsame Soldaten Adolf Hitlers fühlten, dessen Befehle ohne Zögern ausgeführt werden. Für den Reichsführer gilt das auch dann, wenn es sich um Maßnahmen handelt, für die ihm seine SS eigentlich zu schade ist. Seinem Arzt und Masseur Felix Kersten vertraut er Ende 1943 an:
Dieses Schwein Goebbels hat mich und meine SS schon einmal, und zwar in der Judenfrage, reingelegt. Goebbels beschwatzte den Führer in der widerlichsten Form Und eines Tages entschied dann der Führer, es war Anfang des Krieges, dass die Juden vernichtet werden sollten. Goebbels hat Hitler sogar vorgeschlagen, die Vernichtung sei die Arbeit der SS. Ich war darüber sehr empört, aber ich konnte nichts ausrichten. Der Führer gab mir den strikten Befehl, die Juden zu vernichten. Und als gehorsamer Soldat musste ich diesen Befehl ausführen, getreu der Devise der SS, meine Ehre heißt Treue.
Getreu dieser Devise finden bis zum Ende des Krieges in Europa 6 Millionen Juden den Tod. Für Himmler ist das
ein niemals genanntes und niemals zu nennendes Ruhmesblatt.
Der Mann, der so spricht, ist am 24. August 1943 zum Reichsminister des Innern ernannt worden. Er hat damit neben dem Kommando über die SS, neben der unbeschränkten Polizeigewalt, neben seinem Amt als Reichskommissar für die Festigung des deutschen Volkstums, neben seinem schaurigen Werk der Judenausrottung, nun auch noch die Herrschaft über den gesamten Verwaltungsapparat des Reiches und über die Beamtenschaft erhalten. Indessen wird Deutschlands militärische Lage verzweifelter. Da suchen am 20. Juli 1944 entschlossene Männer der Schreckensherrschaft Hitlers, dem furchtbaren Blutvergießen, ein Ende zu setzen. Der Aufstand misslingt. Und Himmler erhält nun auch noch den Oberbefehl über alle im Reich liegenden Truppenteile der Wehrmacht. Heinrich Himmler ist auf dem Gipfel seiner Macht, ist nach Hitler der mächtigste Mann in Deutschland. Am 3. August 1944 werden die Gauleiter der NSDAP nach Posen berufen, zur Unterrichtung über die Hintergründe des Vorgefallenen und zur Ausrichtung auf den nunmehr einzuschlagenden Kurs. Neben dem Propagandaminister Goebbels fällt diese Aufgabe dem Reichsführer SS zu.
Meine lieben Parteigenossen, ich darf an den Anfang meines Referates und meines Berichtes den Satz stellen, ich halte es für notwendig, dass wir in diesem engsten Führungsgremium des Reichs, der Partei, dass wir hier völlige Klarheit über das bekommen und haben, was geschehen ist und was seit Jahren sich angebahnt hat.
Über den Aufstandsversuch des 20. Juli erfahren die Gauleiter trotzdem nicht viel. Die wahren Gründe, die die Männer des Widerstandes zu dieser Verzweiflungstat trieben, werden völlig verschleiert. Genauso täuscht Himmler sich und seine Parteigenossen über die hoffnungslose militärische Lage. Und wenn er Rückschläge an der Front erwähnt, dann tut er es nur, um die Generalität, das Offizierskorps, ja das ganze Heer zu diffamieren. Himmler, der im Ersten Weltkrieg Fahnenjunker, aber als Felddienst untauglich nicht an der Front gewesen ist, gibt sich immer als Soldat.
Wir sind Soldaten! Reichssoldaten! Wissen wir aus Überzeugung!
Doch bei Kriegsbeginn werden seine SS-Standarten taktisch dem Heer unterstellt. Und auch nach Vergrößerung der Waffen-SS darf Himmler seine Männer nicht ins Feld führen. Auch 1944 erhält er kein Frontkommando, aber als Befehlshaber des Ersatzheeres eine hohe militärische Stellung. Generale müssen ihm gehorchen. Für ihn sind das alles Defätisten, die nicht bedingungslos an den Führer und an den Sieg glauben können.
Nur eines auch typisch. Ging eine Sache gut, dann hieß es, der Herr Oberbefehlshaber der so und so vielen Armee, der Herr Oberbefehlshaber der hier ist sowieso und so, hat den und den Sieg errungen. Großzügig, wie der Führer war, sagte er, ach, lasst sie doch, ist ja gut. Ging etwas schlecht, weil nämlich ein genialer Befehl miserabel durchgeführt wurde, ungläubig und ungehorsam durchgeführt wurde. Dann hieß es, hat der Führer befohlen.
Von den großen Niederlagen, vom Verlust riesiger Armeen bei Stalingrad und in Afrika, von dem ständigen Verbluten der Truppe an der Ostfront, hören die Gauleiter nur beiläufig. Hauptthema für Himmler ist der Defätismus. Und hier ist er in seinem eigentlichen Element.
Ich war ja so frei, ich habe mir die ganze deutsche Front von der Fischerhalbinsel bis nach Taganrog, ich kannte sie in den Jahren 41, 42. Ich war in den meisten Armeequartieren, kannte sie alle. Wusste genau, hier ist es so, hier ist es anders.
Und mit nicht zu überhörendem Stolz berichtet er den Gauleitern von Erfolgen seiner Defätistenjagd.
Erwischten sie irgendein solches Schwein einmal, dann
Ich erwischte einmal, ein Beispiel, da konnte ich einmal einem nachweisen, einem Major, dass der in der gröbsten Form defätistisch geredet hatte. Jetzt sitzt er, ich habe ihn natürlich geholt. Und den meldete ich seiner Dienststelle. Der wurde von dem entsprechenden Richter, wurde er vernommen. Der Herr Richter vernahm ihn aber nicht, um ihn das festzustellen, sondern der sagte dem Herr Major, wenn Sie sagen, ich habe ja nicht in dieser Gesellschaft gesagt, so und so und so steht das, sondern ich habe, fügen Sie doch in Ihre Aussage einen Satz herein, die ausländischen Zeitungen sagen so, dann können Sie gar nicht gestraft werden. Herr Richter, Rechtsanwalt, der gab Ihnen den Rat, Herr Major nahm den Rat an und Herr Major kam selbstverständlich völlig straffrei aus und ich bekam ein Schreiben, dass an dem Verhalten des Herrn Majors nichts auszusetzen wäre, weil er ein untadeliger Offizier ist. Jetzt sitzen peinlicherweise Major und Richter miteinander. Na?
Wenn die Stäbe defätistisch sind, dann, so Volker Timmler, ist auch die Truppe verloddert. Und militärische Niederlagen waren die zwangsläufige Folge.
Weil die Herren Offiziere während der Zeit im Dorf, in irgendeinem russischen Haus mit russischen Weibern leben mussten, weil sie nicht vorne bei ihren Männern waren, weil selbstverständlich, wenn der Offizier nicht vorne ist, der Mann auch nicht vorne ist.
Ungläubig, unfähig, engstirnig und nicht hart genug. Das ist Himmlers Urteil über einen Großteil der deutschen Wehrmacht. Dafür gilt die Sympathie des Reichsinnenministers und Befehlshabers des Ersatzheeres, Kriminellen und Abenteurern.
Ich habe vor Jahren, im Jahr 41, ein wilderer Regiment Dirlewanger aufgestellt. Der Dirlewanger ist ein braver Schwabe, ist 10-mal verwundet, ist ein Original. Ich habe vom Führer die Genehmigung geben lassen, aus den Gefängnissen Deutschlands alle Wilderer, die Büchsenjäger sind, also die Kugelwilderer, also keine Schlingenjäger, die geben zu lassen. Das waren 2000 ungefähr. Von diesen anständigen und braven Männern, von denen leben leider Gottes nur noch 400. Dann habe ich in dieses Regiment, das habe ich immer wieder aufgefüllt, durch Bewährungsleute aus der SS.
Aber für Himmler ist niemals das militärische Kräfteverhältnis entscheidend, sondern immer nur der Glaube an den Führer in unerschütterlicher Treue. Und wie man über die Untreue zu denken hat, das haben die SS-Gruppenführer im Oktober 1943 von ihrem Reichsführer erfahren.
Sollte im Bereich Ihres Gesichtskreises jemals einer dem Führer oder dem Reich untreu sein, und sei es auch nur in Gedanken, so haben Sie dafür zu sorgen, dass er aus dem Leben kommt. Denn alles, das habe ich bereits einmal ausgesprochen und wiederhole es heute, alles kann verziehen werden auf dieser Welt, aber eins kann unter uns Germanen nicht verziehen werden, das ist die Untreue. Sie wäre unverzeihlich und ist unverzeihlich. Fälle wie der Fall Badoglio in Italien dürfen und werden sich in Deutschland nicht ereignen. Der Name Badoglio wird in Zukunft der Name für schlechte Hunde sein, der Schimpfname für vierbeinige, minderrassige Köter.
Als Himmler das sagt, ist er selbst in seiner Treue schon schwankend geworden. Genau 2 Monate vorher hat mit seinem Wissen sein Abwehrchef Walter Schellenberg Fühlung mit den Westmächten genommen, ob diese im Falle einer Ausschaltung Hitlers zu einem Kompromissfrieden bereit seien. Nach außen hin bleibt er dagegen der treue Heinrich, wie er damals im Volksmund heißt. Im Grunde ein schwacher und schwankender Mensch, glaubt er am 3. August 1944, unter dem Eindruck der Gefahr für die eigene Macht, wieder selbst an die Treue, von der er vor den Gauleitern spricht.
Wir alle waren in unserem Leben noch kaum so glücklich wie am Abend des 20. Juli. Denn uns allen ist nicht nur in unserer Liebe zum Führer, sondern auch bei unserem politischen Blick und unserer politischen Erfahrung furchtbar aufgegangen, weil wie mit einem Meteorlicht, was geschehen wäre, wenn der Herrgott hier die Hand nicht dazwischen gehalten hätte. Das wäre der Untergang unseres Großdeutschen Reichs, der Untergang unseres Volkes gewesen.
Treue und Liebe zum Führer, das bedeutet in dieser Stunde Einigkeit.
Es kommt alles nur darauf an, dass wir gemeinsam jetzt in die Endrunde dieses Ringens hereingehen. Das ist die Endrunde. Früher oder später wird nun einer von diesen aus dieser Koalition, wenn die Endrunde vorbei ist, wird er herausfallen, wird nicht mehr können. In dem Moment, wo die Koalition zerbrochen ist, in dem Moment ist der Krieg gewonnen.
Für diese Erwartung gibt es in Wirklichkeit keinen realen Anhaltspunkt. Denn an jenem 3. August 1944 ist die Kriegslage fast aussichtslos geworden. Die Bundesgenossen Finnland und Rumänien stehen vor dem Zusammenbruch. Die Heeresgruppe Nord ist soeben abgeschnitten worden. Im Mittelabschnitt der Ostfront ermöglicht lediglich ein vorübergehendes Nachlassen der russischen Stoßkraft den Aufbau einer dünnen Verteidigungslinie. Im Süden stößt die Rote Armee gegen die obere Weichsel vor. In Italien wird Florenz geräumt. Aus dem französischen Invasionsbrückenkopf sind Amerikaner und Engländer zum Bewegungskrieg angetreten. Und den Luftraum über Deutschland beherrschen die alliierten Geschwader. Himmler aber schwelgt in Zukunftsplänen.
Etwas ist mir klar, dass wir in dem Augenblick, in diesem Moment, das habe ich mir auch schon vorgenommen, das hatte ich mir schon für die SS vorgenommen, dass wir in dem Moment, in dem irgendwo einmal so etwas wie Waffenstillstand auftaucht, da werde ich in der Armee, in der SS schupfen wie noch nie. Dann wird die neue Armee auf die Beine gestellt. Mit 30, 40 Panzerdivisionen und so und so vielen aktiven Infanteriedivisionen, die aber vom Kommissbock angefangen bis zum weltanschaulichen Unterricht, von der Panzerbekämpfung bis zum Übernachten im Winter im freien Gelände bei 40 Grad Kälte, ausgebildet sind und erzogen sind. Wo wieder erzogen wird. Und dazu dann 12 SS Panzerdivisionen und dazu dann 30 europäische Divisionen.
Und noch einmal steigert er sich in die Vision vom Großgermanischen Reich hinein.
Es ist unverrückbar, dass wir ein germanisches Reich gründen werden. Es ist unverrückbar, dass zu den 90 Millionen, die 30 Millionen übrigen Germanen dazukommen werden, sodass wir unsere Blutsbasis auf 120 Millionen Germanen verlieren. Es ist unverrückbar, dass wir die Ordnungsmacht auf dem Balkan und sonst in Europa sein werden. Dass wir dieses ganze Volk wirtschaftlich, politisch und militärisch ausrichten und ordnen werden. Es ist unverrückbar, dass wir diesen Siedlungsraum erfüllen. Dass wir hier den Pflanzgarten germanischen Blutes im Osten errichten. Und es ist unverrückbar, dass wir eine Wehrgrenze hinausschieben, weit nach dem Osten.
Von solchen Wahnvorstellungen hingerissen, kann dieser Mann gar nicht anders als schon wieder an den nächsten Krieg denken.
Denn unsere Enkel und Urenkel hätten den nächsten Krieg verloren, der sicher wieder kommen wird. Sei es in ein oder in zwei Generationen. Wenn nicht die Luftwarnposten, brechen wir sie ruhig aus, am Ura stehen würden. Wer nicht einen Spielraum für den künftigen Luftkrieg von 2.000, 3.000 Kilometern hat, der hat den nächsten Krieg verloren.
Zu diesem Zeitpunkt hat die Luftwaffe den gegenwärtigen Luftkrieg schon verloren. Aber Himmler und das engste Führungsgremium des Reiches und der Partei berauschen sich daran, dass
wir uns heute schon darüber klar sind, unsere Aufgabe, die Aufgabe politisch, wirtschaftlich, menschlich, militärisch, die haben wir in dem herrlichen Osten. Wenn es den Kosaken geglückt ist, für die russischen Zaren sich bis ans Gelbe Meer durchzufressen und das allmählich zu erobern, dann werden wir es und unsere Söhne in drei deutschen Namen zusammenbringen. Jahr, Generation für Generation, Jahr für Jahr unseren Bauerndreck auszurüsten und von dem Gebiet, was wir zunächst hinter der Militärgrenze haben, immer wieder einige Kilometer, einige hundert Kilometer, zunächst mit Stützpunkten zu versehen, dann allmählich flächenmäßig zu besiedeln und die anderen herauszudrängen.
Zu diesem Zeitpunkt haben Stalins Divisionen die Wehrmacht aus Russland herausgedrängt und an einigen Frontabschnitten schon die Ostgrenzen des sogenannten Großdeutschen Reiches überschritten. Aber
im Osten drüben wird unser Truppenübungsplatz sein, wo wir jeden Winter mit so und so vielen Divisionen in Eis und Schnee und Kälte, wie dann damals die Väter im Jahr 41, sondern die Söhne in den späteren Jahren dort üben, werden ihre Zelte dort aufschlagen im Finnenzelt. Und jede Generation wird hier im scharfen Schuss üben, wird sich bewähren können, sodass wir die Gefahr, die ein Sieg nämlich mit sich bringen könnte, dass man wohlhabend und damit weiß und bequem wird, dass wir die Gefahr wohl für die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte bannen können.
Zu diesem Zeitpunkt hatten die Ereignisse des 20. Juli Leben und Herrschaft Hitlers und seiner höchsten Funktionäre schwer bedroht. Aber für den zweitmächtigsten Mann des Großdeutschen Reiches bedeutet das
die Möglichkeit, die letzten Organisationen, die noch nicht von unserer Weltanschauung erfüllt sind, jetzt, nach dem düsteren Tag des 20. Juli, die in unserer Weltanschauung zu erfüllen und zu erziehen. Es zeigt uns alle schwachen Punkte. Es scheiden alle die aus, die nervenmäßig, gesundheitsmäßig schwache Leute sind, die das Gewicht nicht mehr heben können. Gut, knacken sie zusammen. Wunderbar, das ist ein Selektionsprozess der Natur. Am Schluss bleiben, wie immer im Kampf, dieser Natur und in der Welt dieses Herrgotts bleiben, die übrig, die stärker sind.
Und Himmler sieht sich und seine Zuhörer bereits im Pantheon der Weltgeschichte.
Und wir alle, wir haben ja nur einen Ehrgeiz, das ist unser Ehrgeiz. Dass wenn die Weltgeschichte später über diese Zeit richtet und sie als heute schon feststehendes Dogma aussprechen wird, Adolf Hitler war der größte arische, nicht nur der größte germanische Führer, dass sie dann über uns sagt und seine nächsten Gefolgsmänner, seine Paladine, waren treu, waren gehorsam, waren gläubig, waren standhaft, sie waren es wert, seine Kameraden, seine Paladine gewesen zu sein. Herr Hitler.
Nach dieser Rede vergehen 9 Monate, in denen die Zerstörungen ebenso groß, die Verluste ebenso hoch sind, wie in den vorangegangenen 5 Kriegsjahren zusammen. Jetzt erkennt auch Himmler endgültig, dass das Spiel verloren ist. Er verhandelt mit dem schwedischen Grafen Bernadotte. Als Hitler davon erfährt, stößt er noch am Tage vor seinem Selbstmord den Reichsführer aus der Partei und allen Staatsämtern aus. Der neue Staatschef, Admiral Dönitz, zeigt dem einst so mächtigen Manne die kalte Schulter. 2 Tage nach Himmlers Entlassung begegnet ihm noch einmal einer seiner Getreuesten, der Kommandant von Auschwitz, Rudolf Höss.
Die letzte Meldung und Verabschiedung beim Reichsführer SS bleibt mir unvergesslich. Er war strahlend und in bester Laune. Und dabei war die Welt untergegangen. Unsere Welt. Wenn er gesagt hätte, so, meine Herren, jetzt ist Schluss, Sie wissen, was Sie zu tun haben, das hätte ich verstanden. Das hätte dem entsprochen, was er jahrelang der SS gepredigt hatte. Selbsthingabe für die Idee. So aber gab er uns den letzten Befehl, taucht unter in der Wehrmacht. Das war der Abschied von dem Mann, zu dem ich so hoch hinaufsah, zu dem ich solch festes Vertrauen hatte, dessen Befehle, dessen Äußerungen mir Evangelium waren.
Wenn alle untreu werden, so bleiben wir doch treu.
Und nun? Der Mann, der seinem Führer die immer wieder beschworene Treue gebrochen hat, verrät zuletzt auch seine Untergebenen. Als Feldwebel Heinrich Hitzinger versucht er unterzutauchen. Seine würdelose Maskerade ist so durchsichtig, dass britische Posten Verdacht schöpfen und ihn am 22. Mai 1945 festnehmen. Einen Tag später zerbeißt er die Zyankali-Kapsel. Der Reichsführer SS überlässt die Männer, die in blindem Gehorsam und bedingungsloser Disziplin seine furchtbaren Befehle ausgeführt hatten, ihrem Schicksal und entzieht sich feige der Verantwortung.